Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Alles fällt und steht ja irgendwo mit der Politik. Und das haben wir ja schon öfter angesprochen, dass Deutschland international im Vergleich in allen möglichen Sportarten ein bisschen hinterherhinkt.
Und deshalb ist es auch ein Versäumnis, ein Eigentor des Sports, wenn sie nicht mehr in Lobbyarbeit investieren.
Kann man ja davon ausgehen, es sind wahrscheinlich nur so 3, 4, 5%, die auf den Sport fallen. Und das heißt wirklich, dass der Sport ja echt noch eine relativ kleine Rolle einnimmt.
Eines der größten Probleme ist Fußball. Die haben einfach so eine starke Lobby und ziehen so viele Kinder magnetisch auf sich, wohl wissend, dass die wenigsten wirkliche Fußballprofis werden.
Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST-Hochschule.
Hallo in die Runde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Sportbusiness Kompakt. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wir fangen heute mal nicht mit einer anderen Kategorie an, sondern direkt mit unserem Thema der Woche, einfach weil es so spannend ist.
Das Thema der Woche.
Genau, und zwar geht es heute um Lobbyismus im Sport und vielleicht für euch kurz zur Erklärung, wer das nicht genau kennt, Gerhard, erzähl mal kurz was darüber.
Das mache ich gerne, denn der Begriff kommt ja aus dem Englischen, Lobby, man könnte es als Wartehalle oder Vorraum bezeichnen, und gedacht war bei dieser Definition, dass im Vorraum des Parlaments eben sich auch Menschen aufhalten durften, die eben nicht Parlamentarier sind. Und wenn die Parlamentarier von ihren Beratungen rauskommen, in die Pause und dann wieder reingehen, dann haben die sich mit diesen Lobbyisten, also den Menschen, die da gestanden haben, unterhalten. Und dann haben die Einfluss genommen auf die Politiker, indem sie gefragt haben, was habt ihr denn gerade beschlossen, was wollt ihr denn tun? Und dann haben die für ihre Interessen, also für ihre Interessensgruppen gesagt, ah, das finde ich jetzt nicht gut, kann man das nicht anders überlegen? Und nimmt doch mal das Argument mit. Das heißt, man hat ein bisschen die Entscheidungsträger gefüttert, manipuliert, wenn man will, beeinflusst, damit man seine persönlichen Interessen umsetzen kann. Und diese Form des Lobbyismus, der ist jetzt nicht nur bezogen auf einen Teilbereich der Gesellschaft, also nur Sport, sondern es gibt Lobbyisten in der Kultur, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft. Also in allen Bereichen gibt es eben Menschen, die dafür sorgen sollen, dass die öffentliche Meinung in eine für sie gewünschte Richtung geht.
Okay, also sind Lobbyisten quasi Einzelpersonen, die Interessen oder vielleicht auch einfach Personen, die Interessensgruppen vertreten, mit einem gewissen Fachwissen einfach, um mit den Politikern zu sprechen, weil der Politiker natürlich kann ja nicht alles wissen. Der nimmt sich mit Sicherheit dann auch Meinungen von außen dazu und das sind eben diese Lobbyisten, die ihn versuchen zu beeinflussen. So kann man das ungefähr erklären.
So kann man das sagen, und das hat eben auch dazu geführt, dass man diesen Begriff, wenn man ihn jetzt so definiert, natürlich nicht ganz positiv klingt. Und deshalb hat man angefangen zu sagen, ja, das nennen wir jetzt Public Affairs oder politische Kommunikation oder Politikberatung. Das klingt dann besser, aber am Ende des Tages ist es immer dasselbe. Man will seine Meinung durchdrücken. Zum Beispiel nehmen wir ein Beispiel aus der Automobilbranche. 2035 keine Verbrennungsmotoren mehr in Europa zuzulassen. Ein großes Problem. Als das bekannt gegeben worden ist, hat natürlich die Automobilbranche ganz groß geschrien, nee, das geht doch nicht. Und ganz aktuell scheint man da wieder ein bisschen zurückzurudern, weil die Lobbyisten jetzt wohl gegenüber der Politik richtig Gas gegeben haben. Und es kann jetzt zu einer Abschwächung dieses politischen Ursprungs kommen. Und so ist es im Sport auch. Man muss übergucken, wie kann man Politiker, denn der Sport ist sehr stark auch von Finanzen des Staates abhängig, wie kann man Politiker dafür begeistern, sich für den Sport einzusetzen? Und wir haben das ja auch schon erlebt, vor 2, 3 Wochen sind 25 Millionen Euro vom Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages für die Bewältigung der Corona-Krise an den DOSB sozusagen übertragen worden. Und da ist die Lobbyarbeit natürlich perfekt gewesen.
Also ist Lobbyarbeit quasi was sehr Wichtiges für alle Bereiche der Gesellschaft, weil halt die Politiker daraus quasi ihre Schlüsse ziehen können. Und ich glaube,
am Ende des Tages ist ja auch Politik derjenige, der die Rahmenbedingungen für unser gesellschaftliches Leben stellt.
Genau, okay. Und das Thema ist also so wichtig, dass ihr es, glaube ich, immer hier an der IST-Hochschule in einem ganz spannenden Format diskutiert habt.
Genau, wir haben ein neues Format, das heißt One Hour Experts. Wir haben ja 7 Mitglieder im Fachbeirat und wir haben überlegt, die sollen uns nicht nur als Dekan, Professor, wissenschaftliche Mitarbeiter helfen, die Module zeitgemäß zu gestalten, sondern wir wollen sie auch öffnen für alle Studierenden und Interessierten. Und da hatten wir vor geraumer Zeit eben einen Podcast mit dem Honorarprofessor der Deutschen Sporthochschule Köln, Professor Dr. Georg Anders, und dem Direktor Leistungssport des Landessportbundes NRW, Michael Schaaf. Und die beiden haben eben ihre Stellungnahmen abgegeben. Und wenn du willst, können wir mal in einen reinhören. Denn Georg Anders hat auch mal sozusagen eine Bewertung abgegeben, wie man Lobbyarbeit positionieren sollte, verstehen sollte.
Genau, für euch zur Erklärung kurz. Dieser Podcast, der ist so aufgebaut, dass wir quasi so ein paar spannende Zitate von den beiden rausgezogen haben und die einfach mal selber diskutieren werden. Und genau, lass uns einfach mal anhören, was der Herr Georg Anders vorher gesagt hat.
Grundsätzlich ist Lobbyismus für die politische Arbeit nützlich, da Interessengruppen Expertise und wichtige Informationen in ihren Fachgebieten besitzen und an die Politik weitergeben.
Genau, und das ist eigentlich quasi genau das, was wir gerade schon angesprochen haben, warum auch Lobbyarbeit so wichtig ist. Er ist der Meinung, es ist grundsätzlich nützlich, da Expertenmeinungen an die Politiker weitergegeben werden. Ist ja auch quasi so, das habe ich ja auch vorhin schon gesagt, ein Politiker, der kann ja nicht alles wissen. Der muss sich ja aus den verschiedenen Bereichen quasi die Expertenmeinungen zusammensammeln und sich dann selber überlegen, okay, was ist wichtig? Und Lobbyisten, die versuchen quasi, ihn in ihre eigene Richtung zu drängen. Das klingt zwar sehr negativ, ist für den Politiker selber aber eigentlich super nützlich.
Genau. Anders wäre es auch nicht zu erklären, dass Minister heute Verteidigung machen und morgen Außen und dann Innere und dann wiederum Landwirtschaft. Das hat ja mit Expertenwissen nichts zu tun, sondern die Politiker, gerade auf Ministerebene, haben ja viele Beraterinnen und Berater und eben Lobbyisten um sich herum, um sich dann aus der Gesamtmeinungslage ihre Meinung zu bilden. Und deshalb ist Lobbyarbeit grundsätzlich nützlich, wenn es sich wirklich um Expertenmeinungen handelt.
Aber da fällt mir jetzt auch nochmal eine spannende Frage ein, vielleicht kannst du die beantworten. Du sagst gerade, jeder Politiker hat Berater und es gibt auch die Lobbyisten. Was genau ist der Unterschied, wenn ein Politiker sich einen Berater zur Seite zieht, um in ein Thema besser reinzukommen, aber der Lobbyist hat, der ist ja auch ein Experte und gibt Meinungen ab. Wo ist der große Unterschied?
In der Parteilichkeit. Also jemand, der sozusagen als Berater unterwegs ist, der würde keine eigenen Interessen oder andere Interessen mit seiner Beratung vermitteln. Ein Lobbyist schon.
Okay, das klingt auch sehr sinnvoll. Es gibt auch ein sogenanntes Lobbyregister. Lass uns mal kurz anhören, was dazu gesagt wurde.
Gemäß Lobbyregistergesetz vom 1. Januar 2022 muss sich eintragen, wer Kontakt zu Mitgliedern, Organen, Fraktionen und Gruppen des Bundestages oder zur Bundesregierung aufnimmt, um direkt oder auch indirekt Einfluss auf Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse zu nehmen.
Ich finde es sehr gut, dass es dieses Lobbyregister gibt, denn nicht wenige Politikerinnen und Politiker sind in verschiedenen Aufsichtsräten unterwegs oder in Verbänden unterwegs und dann braucht man sich gar nicht wundern, warum eben der ein oder andere Politiker für oder gegen die Automobilbranche, für oder gegen den Spitzensport votiert, weil sie eben dort auch bestimmte Mandate haben. Deshalb ist also die Offenlegung dessen, wer hat wo welche Interessen, in einem solchen Register zu dokumentieren, finde ich wunderbar.
Finde ich auch, bin ich voll deiner Meinung. Ich glaube auch, dass es gut ist, damit Lobbyarbeit oder Lobbyisten nicht so kritisch gesehen werden, weil es halt einfach transparenter gemacht wird. Du hast nicht hinterrücks irgendwelche Lobbyarbeit quasi, sondern es ist alles offengelegt. Jeder kann schauen, okay, was wurde da irgendwie besprochen, was wurde vereinbart oder mit wem hat er gesprochen. Also ist so ein Lobbyregister eigentlich echt eine gute Sache.
Wenn man bedenkt, dass wir so schätzungsweise 6.000 Lobbyisten haben, die eben Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen wollen, dann ist natürlich auch die Frage, wie steht es denn eigentlich mit dem Sport? Wo und wie ist denn der Sport in diesem Lobbybereich unterwegs? Und da wollen wir uns die dritte und letzte Überlegung von Georg Anders mal reinholen.
Wenn man alle Bereiche, die dort vertreten sind, nimmt, dann entfallen gerade 7,8% alle Eintragungen auf den Bereich Sport, Freizeit und Tourismus und dabei noch die wenigsten auf den Sport. Große Player bei den Sportorganisationen hier sind der DFB und die DFL. Das überrascht einen nicht so sehr. Sie geben jährliche Aufwendungen fürs Lobbying von 340.000 Euro und 370.000 Euro an. Die DFL nennt 3 Personen als unmittelbare Interessenvertreter. Darüber hinaus lässt sich die DFL von der Politikberatung RPP vertreten.
Genau, und ich finde es Wahnsinn. Also wir hatten ja schon vorher angesprochen, ne? Der Lobbyist quasi, das ist nicht nur auf den Sport bezogen, sondern auf alle gesellschaftlichen Bereiche. und diese 7,8% auf den Bereich Sport, Kunst und Tourismus und davon sogar noch den wenigsten Sport, da kann man ja davon ausgehen, es sind wahrscheinlich nur so 3, 4, 5%, die auf den Sport fallen. Und das heißt wirklich, dass der Sport ja in der Politik echt noch eine relativ kleine Rolle einnimmt im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Bereichen. Auch wenn wir immer wieder sagen, wie stark Politik und Sport miteinander eingehen. Oder siehst du was anders?
Ja, ich sehe zwei Aspekte. Das eine ist, der Sport ist noch gar nicht so laut unterwegs, um deutlich zu machen, welche Vorteile er für die Gesellschaft, für jeden einzelnen Menschen bedeutet. Das ist also ein Punkt, den man einfach mit im Auge behalten muss, dass also der Sport viel lauter sein muss. Und das zweite ist, dass wir durch unsere Ausbildung, den Bachelor und den Master, sehr viele Menschen mit einem akademischen Hintergrund qualifizieren wollen, genau diese Lobbyarbeit für den Sport zu machen, ob es das Hauptstadtbüro in Berlin ist oder das Büro in Brüssel oder eben für den DOSB in Frankfurt, dass das ein sehr attraktiver Arbeitsplatz sein kann, Lobbyist für den Sport zu sein.
Ja, und das ist einfach super wichtig, weil die Politik, ich meine, alles fällt und steht ja irgendwo mit der Politik. Also es gibt ja, die Politik entscheidet ja, welche Gelder fließen, welche Fördergelder fließen. Und die brauchen wir ja, um den Breitensport zu fördern, um dann im Spitzensport auch international konkurrenzfähig zu sein. Das haben wir ja schon öfter angesprochen, dass Deutschland international im Vergleich in allen möglichen Sportarten ein bisschen hinterherhinkt teilweise. Und dafür brauchen wir diese Fördergelder und dafür müssen die Politiker erstmal wissen, wie wichtig der Sport ist. Der Sport in der Breite, das ist ja, das sind ja alles Werte, die wir vermitteln wollen. Wir wollen ja Gemeinschaft vermitteln, wir wollen ja für die Kinder Disziplin, wir wollen ja auch Gesundheit fördern und da ist der Sport einfach super wichtig. Aber wenn das niemand den Politikern sagt, dann wird es schwierig, dass wir das umsetzen können.
Und genauso sieht es auch Michael Scharf, wie gesagt, Direktor Leistungssport beim LSB NRW, denn das erste Zitat, was wir euch jetzt vorstellen wollen, geht genau in diese Richtung.
Ich wechsle auf die deutsche Ebene und komme nochmal zurück auf das Hauptstadtbüro. Interview mit Lukas Wiese heute. Die politische Interessenvertretung ist eine der übergreifenden Aufgaben des DOSB. Dazu ist es unabdingbar, am zentralen Ort politischer Entscheidungen präsent zu sein und wahrgenommen zu werden. Seit 2007 befindet sich das Hauptstadtbüro in Berlin und in unmittelbarer Nähe zum Regierungsviertel und vertritt die Interessen des deutschen Sports gegenüber der Bundesrepublik. Dabei gilt es vor allem, aktuelle Ereignisse aus dem politischen Raum zu analysieren, zu bewerten und geeignete Maßnahmen zu erarbeiten.
Man muss wissen, wer ist sein Politiker? Wir haben eine Volksvertreter, das heißt, wir haben ein Stadtparlament. Da sitzen eben gewählte Damen und Herren. Wir haben ein Landesparlament, wir haben einen Bundestag. Und wenn man eben zu diesen Vertretern, die dort gewählt sind, den Kontakt hält und dort denen auf den Füßen steht, dann hat man auch eine Chance, eben wahrgenommen zu werden. Nur, ich würde behaupten, dass die, so wie Michael Scharf sagt, viele machen auf die Wichtigkeit ihres Sportlebens gar nicht aufmerksam in der Kommune, im Land oder auf dem Bund, im Bund. Und deshalb ist es auch ein Versäumnis, ein Eigentor des Sports, wenn sie nicht mehr in Lobbyarbeit investieren.
Definitiv. Deswegen brauchen wir auch mehr als diese, ich sag mal, 7,8%, die jetzt erwähnt wurden, Lobbyisten für den Sport. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, Gerd. Vielleicht weißt du das, machen die Leute generell dann, sie wollen Sportfördermittel, die Lobbyisten, oder geht man auch sportspezifisch, also sportartspezifisch? Gibt es quasi Lobbyisten für den Tennissport? Gibt es Lobbyisten für den Fußball? Gibt es Lobbyisten für den Basketball?
Ja. Und das ist ja ein Punkt, also ein ganz großer, dicker Daumen, 300 Millionen Euro stellt der Bund für den Leistungssport zur Verfügung, direkt und indirektes Geld. Und das ist ein Kuchen. Und jetzt kämpfen alle um das größte Stück von diesem Kuchen. Und deshalb gibt es eben wirklich Lobbyisten, die nur für ihre jeweilige Sportart unterwegs sind. Und Michael Scharf, das Zitat haben wir jetzt nicht als Einspieler vorbereitet, aber er sagt, eines der größten Probleme ist Fußball. Die haben einfach so eine starke Lobby und ziehen mit ihren Nachwuchsleistungszentren so viele Kinder, also Mädchen wie Jungen, im Alter von 7 bis 14 Jahren auf sich, magnetisch auf sich, wohl wissend, dass die wenigsten wirkliche Fußballprofis werden. Und dann sagt man denen, hier, Schluss. Und dann hat man frustrierte Eltern, frustrierte Kinder, anstatt zu sagen, pass auf, du bist vielleicht kein Fußballprofi, aber so wie du aussiehst und wie du dich bewegst, du könntest Basketballer werden oder Schwimmer oder Handballer. Also man vergrault eigentlich durch die sehr starke Lobbyarbeit nur für Fußball, Kinder und Jugendliche für andere Sportarten. Und dieser Kampf ist auch eine Lobbyarbeit für eine einzelne Sportart, nämlich Fußball.
Ja, und ich glaube auch, dass du wirklich, dass das ein Grund ist, warum kleinere Sportarten so langsam vorankommen. Weil du brauchst ja dann, klar, wenn eine Sportart weniger, kleiner ist, dann hast du weniger Leute, die sich dafür interessieren. automatisch hast du dann auch weniger Lobbyisten, wahrscheinlich sogar gar keine, wenn die Sportart sehr klein ist, die die Politik darauf aufmerksam macht, wie toll diese Sportart ist, was sie kann, was sie auch für die Gesellschaft und Politik Positives tun kann. Aber wenn denen das niemand sagt, das haben wir jetzt schon öfter besprochen, ist es schwierig, diese Aufmerksamkeit auf die Sportart zu lenken. Und deswegen ist es für kleine Sportarten noch schwieriger, an diese großen Sportarten, vor allem Fußball, Basketball, Handball, heranzukommen.
Ja, und die müssen auch bezahlt werden, die Lobbyisten. Und was Michael Schaaf als ein sehr erfolgreicher, mehrfacher deutscher Meister, Weltmeister im modernen Fünfkampf noch erwähnt hat, ist eben, wenn man mal den Blick auf die Athleten legt. Und da hören wir mal in sein Statement rein.
Und möchte gerne damit beginnen, dass ich geprägt wurde in meiner Jugend 1980 durch den Olympia-Boykott der Olympischen Spiele damals durch die USA, Deutschland und weitere westeuropäische Länder. Damals gab es keine Lobby für den Sport. Da wurde von der Bundesregierung gesagt, ihr startet dort nicht. Und dann war das Thema erledigt.
Ihm war es verwehrt, in Moskau 80 anzutreten bei den Olympischen Spielen, weil eben der Staat gesagt hat, nee, wir entscheiden über euch. Das heißt, bis 1980, eigentlich auch 84 mit dem Gegenboykott in Los Angeles, haben die Athleten gestanden wie kleine Schulkinder und mussten sich fügen. Das heißt also, einzelne Sportathleten hatten keine Lobby. Wenn wir also bisher gesprochen haben über den Sport und über Sportarten und Sportverbände, wollen wir auch mitdenken, wie sieht es denn mit dem jeweils einzelnen Sportler aus? Und jetzt gibt es sowas wie Athleten Deutschland, eine stärkere Athletenmitsprache in den Verbänden. Also auch da robben sich die Athleten in der Interessenvertretung für sich selbst langsam nach vorne.
Ja, und dieses Beispiel Olympia 80 zeigt auch einfach, wie wichtig der Lobbyismus jetzt wirklich ist. Egal in welchem Bereich, wenn du den Politikern nicht sagst, wir müssen da antreten, wir müssen dahin, dann wollen wir halt das Geld woanders investieren. Und wenn die Politik sagt, ihr fahrt da nicht hin, dann fahrt ihr da nicht hin. Und das ist echt ein Beispiel dafür, wie wichtig dieser Lobbyismus ist. Und du hast gerade von den Einzelathleten gesprochen. Da gibt es auch noch ein sehr spannendes Zitat, wie wichtig die Athleten sich selber auch vertreten wollen.
Also insofern gibt es nicht unbedingt jetzt ein konflikthaftes Miteinander umgehen, aber es gibt ein deutliches Signal, dass die Athleten ihre Interessen tatsächlich auch selber vertreten wollen und diese nach außen auch gegenüber der Politik deutlich machen wollen.
Das Zitat zeigt einfach das, was wir schon jetzt über 30, 40 Podcasts, die wir schon gemacht haben, hindurchzieht. Am Ende des Tages ist der Athlet, die Athletin, diejenige, die das Produkt herstellen. Und die müssen gehört werden und die müssen ihre Meinung äußern. Und sie sind eben nicht nur Sportlerinnen und Sportler, sondern sie sind Menschen, die eine Meinung haben, eine politische, eine sexuelle, eine religiöse Orientierung, wie auch immer. Und die müssen sie äußern dürfen. Sie müssen jetzt nicht nur Leistung abliefern und dürfen dann wieder gehen. Das wäre Circus Maximus, sondern wir müssen noch stärker auf die Athleten achten.
Ja, und das ist auch so ein Beispiel. Wir haben schon im letzten Podcast mal darüber gesprochen, dass wir mal das Thema Spielerberater einbauen wollen. Spielerberater sind ja für die Spieler da und wollen sie in allen Dingen unterstützen, sodass der Spieler sich nur auf den Sport konzentrieren kann. Joshua Kimmich, gutes Beispiel, der will jetzt einfach sich selber vertreten. Und das ist auch wieder so ein Punkt, egal ob es jetzt in Richtung Politik geht, aber die Sportler wollen sich auch selber vertreten. Die wollen ihre eigene Meinung durchsetzen, egal ob jetzt in der Politik, beim Verein, im Arbeitsrecht. Das sind eigenständige Menschen, die wollen ihre Meinung durchsetzen und das ist super wichtig für den Sport und zeigt auch wieder, dass die Athleten eigentlich das wichtigste Gut des Sports sind, weil ohne die Athleten geht's nicht.
Ist echt cool, dass wir in diesem Podcast darauf aufmerksam machen.
Definitiv. Aber jetzt haben wir uns viele Zitate von dem Herrn Schaaf und dem Professor Dr. Georg Anders angehört. Jetzt möchte ich nochmal zwei, drei Zitate von dir haben.
Drei Fragen an Gerhard.
Genau, dann gib doch mal dein Fazit ab. Wie beurteilst du generell denn die Wichtigkeit von Lobbyismus für den Sport? Ich glaube, so wie du gerade gesprochen hast, kann ich mir das schon fast denken.
Also klar geworden sein muss, dass ohne Lobbyarbeit der Sport vernachlässigt wird. Also ohne, dass er auf sich aufmerksam macht durch Lobbyisten, verliert er einfach eine Aufmerksamkeit gegenüber der Politik. Und die haben eben die größten Töpfe und die größten Rahmenbedingungen, die sich die jeweilige gesellschaftliche Gruppierung wünschen kann. Deshalb brauchen wir Lobbyarbeit und das auf allen Ebenen, kommunal, Bundesland und auf Bundesebene.
Glaubst du denn auch, dass es Gefahren geben kann, die der Lobbyismus mit sich bringt?
Ja, die vielbeschworene Familie Sport oder die Einheit im Sport, der DOSB ist ja eine Solidargemeinschaft. Jeder Sportverein ist eine Solidargemeinschaft, ein eingetragener Verein, der droht auseinander zu krachen. Also die Fliehkräfte sind durchaus erkennbar. Wir haben gerade über Fußball gesprochen, die im jungen Alter, also Menschen dort auf sich ziehen. Das finde ich schon gewaltig. Und die Gefahr besteht einfach darin, dass es nicht mehr eine Vielfalt im Sport gibt, sondern nur noch eine Spezialisierung im Sport gibt. Und das wäre schade.
Abschließende Frage. Was sind denn deiner Meinung nach die größten Vorteile oder Chancen, die der Lobbyismus für den Sport bringen kann?
Ja, Sport, und Konrad Adenauer hat das mal als erster Bundeskanzler Deutschlands gesagt, Sport ist der beste Arzt am Krankenbett der Nation, und damit hat er das umfänglich gemeint. Ja? Also wenn wir uns für Sport interessieren und Menschen für Sport interessieren, dann haben sie einen Gewinn in ihrer Lebensqualität. Ja, wir müssen auch Lobbyarbeit machen für das Kinderschwimmen. Ich kann es nicht einfach oft genug sagen, jetzt in den fast 3 Jahren Pandemie haben viele Kinder nicht gelernt zu schwimmen. Und das ist ein Verlust der Lebensqualität und sogar noch eine Gefahr für ihr Leben, wenn sie dann eben an Küsten oder in Badeseen versterben würden, weil sie nicht schwimmen können. Also dafür müssen wir einfach werben. Und der Sport ist eben etwas, was eben das ganze Leben eines Menschen beeinflussen kann. Es ist nicht etwas, was eben nur auf die Pubertät oder nur die Rente zu verorten ist. Sport ist etwas, was das ganze Leben anbetrifft. Und deshalb, glaube ich, sollten wir dafür Lobbyarbeit betreiben.
Ich glaube, das Thema so Lobbyismus und die Wichtigkeit für den Sport ist vielen gar nicht so bewusst. Wir hoffen, dass wir darauf jetzt mal richtig aufmerksam gemacht haben, weil es einfach wichtig ist. Ohne Lobbyarbeit kann es keinen erfolgreichen Sport in Deutschland geben. Wir brauchen die Lobbyarbeit. Also wer noch Lust hat, wer noch nicht an der IST eingeschrieben ist, schreibt euch ein, werdet Sportmanager und dann Lobbyisten für den Sport.
Guter Plan.
Können wir, glaube ich, so festhalten. Gut, dann sind wir aber auch schon wieder durch. Wir hoffen natürlich, euch hat Spaß gemacht, auch mal wieder ein neues Thema. Schreibt uns gerne weiter an sport@ist.de. Wenn euch irgendwas Cooles einfällt, was ihr unbedingt mal hören wollt, vielleicht könnt ihr uns auch mal gerne ein paar Zitate zu eurer Meinung oder eure Meinung zu einem bestimmten Thema schicken, dass wir darüber mal sprechen. Seid kreativ, schreibt uns, bewertet uns und bleibt weiterhin fleißig dran. Wir freuen uns und sagen bis bald. Macht's gut. Ciao.
Macht's gut. Tschüss.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.